Willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem Michaela und Timo mir erklären, was denn das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften ist. Hallo Michaela.
Hi Tobias.
Hallo Timo.
Hallo Tobi.
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Basiswissen in den letzten Folgen kennengelernt. Heute geht's ans Eingemachte. Wie setze ich denn jetzt eine gemeinschaftsbasierte Idee eigentlich um? Könnt ihr mir das denn mal erklären?
Ja, gerne. Ganz, ganz wichtig am Anfang, wenn ihr also eine gemeinschaftsbasierte oder eine Idee habt für ein gemeinschaftsbasiertes Projekt, dann ist es wichtig, zunächst mal ein Konzept dazu zu entwickeln. Und zwar ist der Hintergrund davon, ihr müsst euch ja bewusst werden darüber, was ihr eigentlich wollt, also was eure Idee ist, was eure Vision dahinter ist, also wie ihr damit wirklich die Welt verändern wollt. Aber auch natürlich über eure eigenen Bedürfnisse. Das ist so das Kernstück davon. Ihr müsst ja wissen, was sind eigentlich eure Bedürfnisse, denn beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften geht es ja ganz, ganz stark um die eigenen Bedürfnisse, sowohl finanziell als auch sozial und in einem immateriellen Sinne. Und das alles mit dem konkreten Angebot an die Mitglieder und auch den Aufgaben der Mitglieder, das schreibt ihr nieder in so einem Konzept. Und das finden wir wirklich ganz zentral, dass das am Anfang von so einem Prozess steht. Denn ich sage meistens so, wenn man ein ganz konkretes Konzept hat und eine ganz konkrete Idee davon, was man eigentlich machen will, dann findet man auch die richtigen Mitglieder, die dazu passen. Also dann zieht man die richtigen Menschen an nach dem Gesetz der Anziehung. Und wenn man aber kein konkretes Konzept hat, dann zieht man ganz schwammige Menschen an, die einen dann vielleicht auch in die ein oder andere Richtung ziehen, sodass das für die Gründerin oder den Gründer, also in dem Sinne ja für euch, wo ihr die Idee habt, gar nicht mehr so richtig passt. Und das wollen wir vermeiden. Deshalb ist das Konzept am Anfang so wirklich, wirklich wichtig. Und erst wenn das Konzept steht, dann fangt ihr im zweiten Schritt mit dem Aufbau der Gemeinschaft an. Im Prinzip geht es darum, dann mit Leuten in Kontakt zu treten, in Kommunikation einzusteigen und Menschen für eure Idee und eure Vision zu begeistern. Und als drittes, wenn ihr dann eure Gemeinschaft aufgebaut habt und ihr macht dann vielleicht auch am Ende des Gemeinschaftsaufbaus eine Bieterrunde, dann werden damit ja eure Bedürfnisse eben bedient für das kommende Jahr oder für welchen Zeitraum auch immer, den ihr euch selbst gewählt habt. Und dann geht's so in die Start- und die Verstetigungsphase. Also dann startet ihr voll durch und dann ist es aber auch wichtig, dran zu bleiben, weil so eine Gemeinschaft, die ist ja nicht einmal aufgebaut und dann funktioniert sie auf Ewigkeiten ohne Probleme, sondern da treten ja auch Herausforderungen auf. Und das ist halt total wichtig, dass man dann dran bleibt, dass man sich bewusst wird, dass die Verstetigungsphase halt auch ein wichtiger Baustein ist von dem Ganzen und dass man dranbleiben muss und die Gemeinschaft am Laufen halten muss.
Dann fangen wir doch nochmal von vorne an und gehen mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Punkte ein. Jetzt sagst du Konzept, das wäre so der Anfang, das Wichtigste, dass das steht. Wie sieht denn jetzt so ein Konzept aus, wenn man gemeinschaftlich gründen möchte? Weil ein Konzept schreibt man ja auch, wenn man jetzt marktwirtschaftlich gründet.
Also ich denke, was in dem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass man ein bisschen die Logiken unterscheiden muss. Ne? Also die meisten Leute haben schon mal gehört, wenn ich ein Unternehmen gründen will, dann muss ich einen Businessplan schreiben. Und dieser Businessplan, der richtet sich im Grunde im Wesentlichen an deine Geldgeber. Ja, du willst zeigen, dass du ein seriöses Geschäftsmodell hast, mit dem du am Markt jederzeit um Kunden konkurrieren kannst und diese halt eben auch von deinem Angebot überzeugen kannst. Beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften geht es aber darum, dass du gar nicht an den Markt willst. Es geht nicht darum, auszurechnen, dass du vielleicht einmal am Markt umsetzen kannst, sondern es geht darum, dass du kommunizierst beim Aufbau deiner Gemeinschaft, was deine konkreten Visionen sind, deine Idee und deine Bedürfnisse und welche Aufgaben und welches Angebot an die Mitglieder sich daraus eben herauskristallisiert. Das ist also nicht etwas, eine Umsatzvorschau in Anführungsstrichen, sondern es ist ein Kommunikationskonzept im Wesentlichen, mit dem man genau die Menschen überzeugen möchte von deinem Konzept, die genau zu deinem Projekt, zu deiner Idee passen. Und das ist auch tatsächlich das unternehmerische Ansatz, der hier im Beginn startet, wo man halt wirklich sagt, was willst du eigentlich? Andere Gründer stellen sich diese Frage so gar nicht. Also die überlegen, was ist marktfähig denn umsetzbar. Und bei uns geht es gar nicht darum, was im Markt möglich ist, sondern es geht darum, was willst du denn umsetzen? Und bist du überzeugt davon, dass du davon 20 Menschen überzeugen kannst, 25? So. Das ist die Fragen, die am Anfang so bei uns anstehen und was der wesentliche Unterschied auch ist.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, es ist auch so ein Businessplan, den man vielleicht auch schreibt, auch für eine Bank oder für andere Geldgeber, der hat meistens einen sehr, sehr großen Umfang. Also ne, so Businesspläne, die haben manchmal irgendwie zwischen 50 und 80 oder 100 Seiten oder so. Und man macht eben, ja, wie Timo es vorhin gesagt hat, so eine Umsatzvorschau, Rentabilitätsplanungen und so weiter und so fort. Und ein Konzept für eine gemeinschaftsbasierte Idee, die ist sehr viel kürzer. Also wir sagen da zwar nicht, ne, wie das genau aussehen soll oder wie viele Seiten das genau haben soll, aber oftmals, man schreibt am Anfang so los und letztendlich ist aber das Ziel, das auf einer kurzen und knackigen Seite eben darzustellen. Also eine Seite, zwei, drei Seiten vielleicht. Also auf jeden Fall, das Zweite, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ein ganz zentrales Element von dem Konzept eben die Vision ist. Und bei der Vision geht es halt darum, was man im Großen mit seiner Idee bewirken möchte. Wir merken oft, wenn wir Menschen am Anfang begleiten, dass das noch nicht so ganz deutlich ist, der Unterschied zwischen den beiden, also zwischen der Idee und der Vision. Die Idee ist das ganz Konkrete, was man mit seinem Projekt eben, also was das Projekt direkt betrifft. Und die Vision geht darüber ein ganzes Stück hinaus. Die Vision ist so das Kernstück, weil sie zeigt, was ihr mit eurer Idee eigentlich in der Welt bewirken wollt. Also wenn ihr eine Food Co-op zum Beispiel gründet, dann geht es ja nicht nur darum, den Leuten irgendwie Bio-Lebensmittel zur Verfügung zu stellen oder so, oder Bio-Lebensmittel ja jetzt der Gruppe von Leuten oder der Gemeinschaft von Leuten zur Verfügung zu stellen, die da bei euch zusammenkommen. Das ist zwar die Idee hinter dem konkreten Projekt, die ihr verfolgt, aber ihr wollt damit ja vielleicht in der Welt noch viel, viel mehr bewirken. Ihr denkt das Ganze ja dann größer und wollt dafür sorgen, dass vielleicht auf unserer Welt viel weniger Verpackungsmaterial entsteht oder dass ihr halt mehr im Einklang oder dass insgesamt Unternehmen mehr im Einklang wirtschaften mit der Natur und sozialen und ökologischen Ressourcen und so weiter. Und das ist es so, was so wichtig ist an dieser Vision. Ihr sagt, was ihr in der Welt damit bewirken wollt und damit wird euer ganzes Konzept auch total stark und damit könnt ihr dann auch Menschen begeistern dafür, weil die Vision ist der eigentliche Grund, warum die Leute daran teilnehmen, warum sie sich da einbringen und warum sie sich auch verpflichten, dann zum Beispiel euer Projekt über ein ganzes Jahr lang zu begleiten und wirklich langfristig Mitglieder zu bleiben.
Okay, jetzt haben wir auch schon über Bedürfnisse gesprochen, was ja eigentlich auch eine ganz andere Art der Konzepterstellung ist, weil normalerweise gehe ich ja als Gründer nicht davon aus, dass erstmal meine Bedürfnisse gestillt sind, sondern ich erstmal ganz viel machen muss und ganz viel geben muss,
genau,
bis ich da was herausbekomme. Was ist denn da der Unterschied jetzt bei gemeinschaftsbasierten Gründungen?
Ich glaube, der große Unterschied ist, dass man beginnt bei den eigenen Bedürfnissen. Dass man halt wirklich fragt bei dem Unternehmer oder bei der Unternehmerin, was brauche ich eigentlich wirklich? Also was brauche ich an finanziellen Ressourcen, aber was brauche ich an sozialen Ressourcen? Ja? Also soziale Ressourcen zum Beispiel, wie stelle ich mir die Zusammenarbeit vor? Ja, wie stelle ich mir das Miteinander vor? Und das definiert man und das stellt man auch nicht zur Debatte. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zum Wirtschaften am Markt. Deine Bedürfnisse definiert der Markt, ob die gerechtfertigt sind oder nicht. Ne? Die Kunden. Wenn die Kunden das bezahlen, dann ist es wohl legitim. Wenn sie es nicht bezahlen, dann ist es wohl nicht legitim. Und bei uns geht es darum, dass der Anbieter einer Leistung oder die Anbieterin ganz klar sagen will, wer bei mir mitmachen will, muss diese sozialen und finanziellen Bedürfnisse decken, weil die habe ich. Die stehen nicht zur Diskussion.
Und wenn ich jetzt, sag ich mal, Worst-Case-Szenario keinen finde, der auf meine Bedürfnisse eingeht, ist dann mein Konzept falsch oder meine Vision oder sind meine Bedürfnisse einfach irgendwie zu hoch?
Also ich glaube, die wenigsten Leute würden zu hohe Bedürfnisse angeben. Also weil, ich glaube, das unterschätzt man doch sehr stark, aber Man kann sich am Markt auch verstecken. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, ich biete mein Angebot sehr günstig an, weil ich selber nicht so viel Zutrauen und Vertrauen darin habe. Ne? Wenn es dann günstig ist, dann ist es okay. Beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften funktioniert das Ganze nur, wenn man einmal selber auch verhältnismäßig ein gewisses Selbstbewusstsein einfach hat gegenüber der eigenen Leistung. Und man natürlich auch ein tolles Angebot macht, ja, aber niemand würde auf die Idee kommen, da jetzt ein besonders hohes finanzielles Bedürfnis zum Beispiel zu artikulieren. Und es ist einfach ein Zusammenspiel aus tatsächlich der Vision, aber auch allen anderen Teilen, Schritten des Konzepts, die am Ende den Ausschlag geben, ob es halt eben toll funktioniert oder ob man an anderer Stelle dann nochmal nachjustieren muss. Also alle Bestandteile des Konzepts spielen am Ende dabei zusammen, erfolgreich Mitglieder überzeugen zu können.
Und natürlich, man hat aber trotzdem auch so einen ganz natürlichen Filter mit eingebaut. Denn wenn jemand natürlich mit mega krass hohen finanziellen Bedürfnissen kommt, einfach nur des Geldes wegen und da keine überzeugende Vision dahinter steht, dann wird er wahrscheinlich auch seine Mitglieder nicht finden. Und das ist auch vollkommen okay. Also es geht darum, auch wirklich Arbeitsplätze zu schaffen, Jobs zu schaffen hier, die gemeinschaftsbasiert aufgebaut sind und wo die Leute halt nicht in prekäre Arbeitssituationen kommen oder so, sondern wo ihre finanziellen Bedürfnisse halt wirklich bedient werden, also wo man auch von guten Gehältern, von auskömmlichen Gehältern sprechen kann. Aber halt nicht davon, dass soziale und ökologische Ressourcen ausgebeutet werden, nur damit man selber Millionär werden kann. Darum geht's nicht.
Der Kern ist ja eigentlich, ökonomische Organisationen aufzubauen, die soziale und ökologische Ressourcen möglichst aufbauen. Ne? Und an der einen Stelle kann man so bestimmt auch gerechtfertigt sein und sagen, wenn gemeinschaftsbasierte Organisationen das nicht tun, dann werden sie wahrscheinlich auch keine Mitglieder finden. Das ist, glaube ich, so eine Forschungsfrage, die wir mal über die nächsten Monate mitnehmen können, so im Hintergrund, und gucken, ob sich das bewahrheitet. Aber ich denke schon. Also mein Gefühl sagt mir, dass das stimmt. Und die Sache mit den sozialen Ressourcen ist nämlich, glaube ich, doch nochmal ziemlich wichtig, wenn ich so nochmal nachhake. Weil im Grunde könnte man auch sagen, dass gemeinschaftsbasierte Organisationen Hürden abbauen. Nämlich Hürden abbauen, die nachhaltigen Handeln im Weg stehen. Und das heißt...
Kannst du mal ein Beispiel nennen für eine Hürde?
Ja, zum Beispiel Carsharing auf dem Land. Ja? Oder ein Leihladen in der Stadt. Es ist ungefähr immer das Gleiche, was passiert. Bei einem klassischen Kunden, oder wenn du dich selber in der Position eines Kunden befindest, denkst du so, ist ja irgendwie kompliziert, alles schwierig, wie funktioniert das im Detail, bla und so weiter. Ganz viele Gedanken. Und in der Reaktion bewegst du dich nicht. Also wie funktioniert das im Leihladen? Wie funktioniert das Carsharing-Auto? Ist bestimmt alles voll kompliziert. Ich verliere an Freiheit und so weiter. Und der gemeinschaftsbasierte Unternehmer, der macht eben ein Konzept, wo er den Leuten ganz klar erzählt, warum das ihre Freiheit erweitert, warum das keine Einschränkung bedeutet, warum das sie auch nicht nervt, sondern freier macht. Warum das zur Quality Time wird, wenn man so Neudeutsch daher spricht. Das ist die Aufgabe des gemeinschaftsbasierten Unternehmens. Und damit schafft er eben auch, Angebote an Orten umzusetzen, wo der Markt einfach kein Angebot schaffen kann, weil der so gar nicht denkt. So, also es kommen natürlich hartgesorgene Betriebswirtschaftler und sagen, das macht doch ein Unternehmer am Markt genauso. Nee, eigentlich macht das nicht. Und ich glaube, am Beispiel Leihladen oder Carsharing auf dem Land wird es auch deutlich, warum die das eigentlich nicht tun. Ein klassischer marktbasierter Unternehmer immer hat eine Vorstellung von einem Idealkunden, und für diesen Idealkunden wird ein Angebot definiert, aber eine One-Fits-All-Lösung mit relativ geringer Kommunikation. Und beim gemeinschaftsbasierten Unternehmen läuft es deutlich anders.
Und was man vielleicht auch noch sieht, wir haben ja jetzt so darüber gesprochen, was sind die Unterschiede zwischen einem gemeinschaftsbasierten Projekt und einem marktbasierten Projekt oder auch Konzept. Wir waren ja noch in dieser Konzeptentwicklungsphase. Und man kann das Ganze aber nicht nur gegenüber der Marktwirtschaft so ein Stück weit abgrenzen oder dem gegenüberstellen, sondern auch gegenüber anderen gemeinschaftlichen Projekten, sage ich jetzt mal. Also ich sage jetzt mal bewusst nicht gemeinschaftsbasiert, weil damit meinen wir das, was wir hier machen, auf einer Gemeinschaft basieren, im Gegensatz zu diesem Thema auf dem Markt basieren. Aber es gibt ja auch andere gemeinschaftliche Prozesse. Also werf 10 Leute zusammen und die sollen sich über ein Gemeinschaftsprojekt einig werden, sollen da eine gemeinsame Vision schmieden und so. Und ich glaube, jeder, der schon mal in so einem Gemeinschaftsprojekt drin war, wo man nicht am Anfang eine Person hatte, die das Ganze so ein bisschen leitet und die Anbieter von dem Ganzen wird, da sind die Prozesse einfach unglaublich langatmig und auch teilweise echt ein bisschen ätzend, weil man so viele Schleifen drehen muss und weil man nie alle Visionen so unter einen Hut bekommt. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, dass man ein Konzept entwickelt mit der Person, die das Ganze anbieten möchte. Also wir setzen uns immer mit der Gründerin oder dem Gründer, mit der Anbieterin oder dem Anbieter halt eben zusammen und gucken, welches Konzept passt denn genau auf deine Bedürfnisse, auf dein, was ist dein Angebot, was du schaffen willst. Und das macht diese ganzen Prozesse auch unglaublich effizient und auch schnell irgendwie. Also man kann halt relativ schnell voranschreiten und ja, jetzt könnte man die Frage stellen, was ist denn, wenn es dann einen Menschen gibt, der eigentlich gerne Teil von zum Beispiel so einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt werden möchte, aber ihm gefällt dieses Konzept nicht. Also er passt nicht zu diesem Konzept und möchte da so nicht mitmachen. Ja, das ist überhaupt kein Problem in unserer Denkweise, weil jemand anderes macht vielleicht genau das Konzept, was zu dieser Person passt. Oder die Person, wenn sie selber so konkrete Vorstellungen hat, kann ja auch selber einfach ein Konzept machen. Also wir denken nie nur in einem Wohnprojekt, in einem Carsharing-Projekt, in einem Energieprojekt, sondern gleich in zahlreichen. Und jeder Mensch kann sich das aussuchen, was zu ihr oder zu ihm passt.
Ja, jetzt hast du ja schon schon ein bisschen über Angebote geredet. Wie sieht denn so ein Angebot in so einem Konzept aus? Also wie erarbeite ich mein Angebot, was ich dann meinen Mitgliedern bereitstellen möchte?
Also nachdem du dir über deine Vision klar geworden bist, ne, eine erste Idee hast, wie du diese Vision in die Realität umsetzen kannst, deine sozialen und finanziellen Bedürfnisse geklärt hast, überlegst du jetzt tatsächlich, wie operationalisiert ich das jetzt wirklich konkret in die Praxis? Ne? Während es vorher vielleicht noch auf einer gewissen abstrakten Ebene wäre, wird es jetzt sehr konkret. Und das ist tatsächlich wichtig, dass das wirklich sehr konkret ist, weil man das damit nämlich den Mitgliedern auch sehr leicht macht, Mitglied zu sein. Die wissen einfach ganz genau, welche Aufgabe sie dann als nächstes eben als Mitglied übernehmen. Jetzt bin ich quasi schon einen Schritt weiter gegangen, aber das Angebot ist quasi dafür die Grundlage. Und um jetzt zum Beispiel ein Beispiel zu nehmen, wir haben ja einen viel zitierten Fall. Unser Lieblingswinzer, der Jan-Philipp Bleke, hat quasi sein konkretes Angebot folgendermaßen übersetzt. Ne? Es gibt 6 Workshops. Die Mitglieder kommen an diesen 6 Workshops an die Mosel und erfahren dort multidimensional, wie der Weinbau in dieser Region passiert, wie alle Schritte vom bei der Weinproduktion eben ablaufen, sind da dabei und am Ende bekommen sie 29 Flaschen Wein. So, das ist dann sein Angebot. Ne? Und da hat er seine Vision eben, ich möchte gerne ein super nachhaltiges Weingut haben, operationalisiert in dieses Angebot am Ende. Am Anfang sah das vielleicht noch ganz anders aus, war es tatsächlich noch so eher physisch gedacht, ich muss Millionen ausgeben, um ein Weingut zu kaufen. Und am Ende hat er gesagt, na gut, ich biete im Wesentlichen Workshops an. So, weil mein Ziel ist es ja nicht, oder meine Vision ist ja nicht, ein Weingut zu besitzen, sondern ich will tollen Wein machen, mit tollen Menschen, um zu zeigen, dass man was ändern kann.
Jetzt hast du noch von Aufgaben ja eben gesprochen. Das ist ja jetzt so ganz anders als normal, weil wenn jetzt die Mitglieder, die Kundinnen Aufgaben übernehmen müssen, dann zahlen sie ja doppelt quasi.
Ja, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften funktioniert nur so, dass wenn auch Gemeinschaft entsteht und dazu gehört auch immer was, also was die Mitglieder mitbringen, damit das Ganze funktioniert. Und tatsächlich das, was du sagst, eigentlich hat man in der Marktwirtschaft auch ganz schön viele Aufgaben. Ne? Sie sind einem nur nicht immer so bewusst, aber auch da hat man die Aufgabe, irgendeinen Preis für irgendwas zu bezahlen. Und auch da hat man seine Aufgaben. Da wurde ganz schön viel an einen ausgelagert, dass man zum Beispiel selber durch einen Supermarkt rennt und sich einen Warenkorb zusammenstellt. Da hat man ganz schön viele Aufgaben, die teilweise auch 1-2 Stunden mal dauern, einmal in der Woche. Ne? Also, und das ist einem gar nicht so bewusst, dass man da auch Aufgaben hat. Deshalb ist das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften eigentlich super transparent und schafft direkt am Anfang die Transparenz über diese Aufgaben, die man als Mitglied hat. Und das können halt ganz vielfältige Aufgaben sein. Also zum einen ganz klar, dass man die sozialen und finanziellen Bedürfnisse, die ja weiter oben im Konzept stehen, von der Anbieterin oder dem Anbieter dann deckt. Das heißt, bezahle deinen monatlichen Beitrag, zeige dich solidarisch zu den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft, also ne, übernimm vielleicht sogar einen höheren Beitrag, wenn du ein höheres finanzielles Budget hast. Sei einfach da und bringe dich aktiv ein. Finde Lösungen, wenn es mal kritisch wird, also wenn es irgendwo hakelt und du hast das Gefühl, du bist gerade irgendwie angeätzt von den anderen, dann steig in einen kommunikativen Prozess ein mit den anderen, finde Lösungen, komm halt aus deiner passiven Rolle raus als Kunde und werde zum aktiven Mitglied und entwickle das Ganze mit weiter. Sei einfach dabei, sei Mitunternehmer. Das sind alles so Aufgaben, die wir da regelmäßig finden in den ganzen Konzepten, die wir begleiten.
Ja, dadurch bekommt man was, was man am Markt nicht kaufen kann. Der gemeinschaftsbasierte Unternehmer oder die Unternehmerin, die bildet darüber, dass sie Aufgaben an ihre Mitglieder verteilt. Mitglied hat eigentlich immer Aufgaben. Aber wenn sie ganz bewusst diese Mitgliederaufgaben definiert, eben die Möglichkeit, dass diese auch lernen können. Sie müssen nämlich handeln. Sie sind nicht passiv. Und dadurch, dass sie handeln, kriegen sie die Möglichkeit, Dinge zu lernen. Was ein Mitglied einer gemeinschaftsbasierten Organisation im Wesentlichen lernen muss, ist nachzuvollziehen, was denn eigentlich hinter der Bereitstellung einer Leistung oder eines Gutes steckt, um nach und nach immer besser Mitunternehmer sein zu können, immer besser zu antizipieren, was der gemeinschaftsbasierte Unternehmer, Unternehmerin eigentlich braucht von seinem Mitglied. Und diese Entwicklung zu verfolgen, das ist auch auf Mitgliederseite mega spannend. Also es ist ja nicht nur so, dass es dieses gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, wie wir es verstehen, startet immer bei dem Unternehmer. Aber das Mitglied ist für ein erfolgreiches, gemeinschaftsbasiertes Unternehmen ebenfalls wichtig. Und zwar, indem es quasi genau die Aufgaben übernimmt, den Aufgabenbereich, den innerhalb des Konzepts zugewiesen wird. Und dann mit dem Mitglied das möglichst gut machen kann, ist es halt eben Aufgabe des gemeinschaftsbasierten Unternehmers, diese Mitglieder möglichst so gut auszubilden, dass sie diese Aufgaben möglichst gut erfüllen können. Ne? Umso besser deine Mitglieder sind, umso besser könnt ihr zusammen etwas ganz Tolles erschaffen. Und das ist auch zum Beispiel das große Problem in vielen Bereichen der solidarischen Landwirtschaft, wo die Mitglieder eigentlich gar nicht genau sicher sind, ob sie jetzt Kunden oder Mitglieder sind, ob sie vielleicht einfach nur eine Abo-Kiste beziehen, aber das halt für ein Jahr oder so, weil es einfach nicht richtig kommuniziert wurde. Und in diesen Fällen ist es häufig auch sehr schwierig, zum Beispiel die Solidarität zwischen den Mitgliedern herzustellen in der Finanzierung, sodass die Mitglieder entsprechend ihren Vermögensverhältnissen unterschiedliche absolute Beträge bezahlen. Aber das ist relativ einfach möglich, wenn man das am Anfang an im Konzept halt eben klar dargelegt hat.
Ist ja dann schon eine große Aufgabe quasi, die Mitglieder zu finden, die dann auch da Lust drauf haben, oder? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Menschen das auch für unbequem empfinden, dann jetzt da aktiv in die Aufgabe genommen oder in die Verantwortung genommen zu werden.
Wir können doch mal den Spieß umdrehen, Tobias. Warum bist du Mitglied geworden in gemeinschaftsbasierten Organisationen? Das ist ja nicht so einfach, das ist ja auch eher ein bisschen unbequem, ein bisschen schwierig. Warum hast du dich dann doch für eine gemeinschaftsbasierte Organisation entschieden? Für 2 oder 3 sogar mittlerweile.
Ja, es ist wie ein Schneeballsystem, wo wir zum Teaser Nein. für unsere nächste Folge wären. Ja, weil es halt eben ein nachhaltiger, sozialer, fairer, ökologischer Weg ist, zu wirtschaften. Also ich habe ja angefangen mit den klassischen Sachen, Landwirtschaft und Weinbau, also Lebensmittel, die ja auch einfach einen hohen Stellenwert bei mir und meiner Familie ja, haben. Und da habe ich halt einfach einen Ausweg gesucht, wie ich da halt diese Lebensmittel beschaffen kann, ohne jetzt ja, im Supermarkt die Sachen einkaufen zu müssen. Und dann war halt die Idee auch noch, ich habe jetzt nicht den riesen Garten und halt auch keine Möglichkeit, Weinberg zu kaufen, wenn ich jetzt da ganz genau bei, mal bei Jan bleib, der hier irgendwie das Beispiel für alles im Podcast ist. ja, und dann ist das ja einfach die, die Möglichkeit, aktiv da mitzumachen und auch noch dann dafür die Produkte nachher zu haben.
Aber jetzt so ganz konkret, du hast davon gehört, ja?
Genau.
Und dann bist du zu Hause zu deiner Frau gegangen und hast gesagt, hey, ich habe da voll die tolle Idee, wir bezahlen jetzt einfach mal das Fünffache für unser Gemüse, die Hälfte vom Jahr bekommen wir gar nichts, dafür dann im Sommer super viel.
Machen ja, ich habe einfach erstmal mich angemeldet und dann mit meiner Frau darüber
gesprochen. Das gar nicht gefragt.
Nee, sie ist da zum Glück auch sehr empfänglich, findet das genauso. Ja, und weil wir eh eigentlich Garten hier anlegen wollten, aber wie gesagt nicht so Platz haben, haben wir gedacht, ah ja, komm, dann können wir halt im Solawi-Garten ein bisschen helfen. Und aber halt auch, das ist tatsächlich auch ganz angenehm. Also du bist ja nicht absolut immer verpflichtet, jeden Tag 8 Stunden da zu sein. Also wenn du halt Lust hast, kommst oder Zeit, dann kommst du halt helfen. Wenn nicht, ist aber auch okay. Muss man ja schon auch fairerweise sagen. Ja, und bei Jan war es halt so, dass einfach, ja, ich bin halt beruflich da ein bisschen mit dem Wein vernetzt und da hatte ich einfach Bock drauf, weil Weinbergsarbeit ist schön, wenn man sie nicht jeden Tag machen muss.
Genau, und das ist auch ein wichtiger Unterschied zwischen Anbietern und Mitgliedern. Anbieter haben nämlich schon so dieses Muss. Also ich meine, die müssen sich halt drum kümmern. Einer muss, ansonsten geht das Gemüse auch irgendwann mal kaputt. Aber die werden auch dafür bezahlt. Mitglieder wiederum können ja dann agieren, wenn sie halt einen Energieüberschuss dafür verspüren. Und dann bringen sie sich eben ein mit ihrer Energie, die sie haben. Und sie haben halt nicht so dieses Muss. Und das ist ja auch das Schöne daran. Von daher ist das, ne, mit den Mitgliedern, hast du ja gerade selber gesagt, gar nicht so kritisch, wie man das vielleicht am Anfang denkt. Thema Bullshit-Bingo. Ne? Genau.
Mitglieder haben auch soziale und finanzielle Bedürfnisse, ne? Und wenn Mitglieder aktiv werden in der Solawi, ist es eben extrem wichtig, dass ihre sozialen Bedürfnisse eben gedeckt werden. Also dass da eben viel Wertschätzung ist. Aber auch, dass sie in einem eigenen Tempo arbeiten können, ja? Und auch zu Zeiten kommen können, wo es ihnen einfach gut tut, ja? Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Element, wenn man überlegt, wie binde ich meine Mitglieder ein, dass ich ihnen auch vertraue, ja? Also irgendwie, jeder muss 10 Stunden Gemüse jäten, Unkraut jäten. Das ist der beste Weg dahin, dass es keine schöne Solawi wird, ne? Und dann hat man direkt auch schon diese verschiedenen Typen vor Augen von Menschen, ne? Die einen, die es trotzdem machen, aber nicht wollen und dann irgendwie Listen führen. Andere, die sich drücken und ein schlechtes Gewissen haben. Und das ist doch viel schöner, wenn man sagt so, hey, wenn du Überschuss hast, komm auf die Fläche und wir freuen uns mit, ja? Wenn es bei dir nicht passt im Leben, ist das vollkommen okay, ja? Und das ist eben auch die Möglichkeit. Und in der Solawi in Trier war es zum Beispiel jetzt auch so wie das mit Corona-Geschichte, ne? Man konnte während der Corona-Zeit sind halt super viele Leute in den Garten gegangen, natürlich mit Abstand und so, und haben dann hunderte von Pflanzen umgetopft, ja? Und das war dann auch für sie wichtig, soziales Bedürfnis nach Natur, rauskommen, aber auf der anderen Seite war es für die Solawi als Ganzes eben auch gut. Es war eine Win-Win-Situation, ne? Und da sieht man halt eben auch, was soziale Dienstleistungen, auch gerade in der Krise, weil diese Organisationen in der Regel so nicht von der Krise betroffen sind, solche Organisationen eigentlich leisten können. Das sind wie Puffer, ne? Die auch den Menschen einfach Räume öffnen, wenn der Markt gerade mal wieder eine Krise hat, die er relativ häufig und regelmäßig hat.
Mir ist gerade noch so eine Idee gekommen, man könnte sagen, es ist halt eine Verbindung aus, jetzt nochmal als Beispiel, Solawi, seinem Bezug von einem Produkt, seinem Hobby und noch irgendwie einer Weiterbildungsmaßnahme.
Das, was du da aber sagst mit dieser Weiterbildungsmaßnahme, also wir nennen das einfach Lernen. Also wir sagen, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften hat ganz, ganz viel mit Lernen zu tun. Und man lernt halt, was mit der Bereitstellung von einem Gut eigentlich mit einhergeht. Also man lernt ja da, wenn man auf dem Acker steht, auch ganz, ganz viel. Oder bei Jan oder bei Jana und Paddy im Wald lernt man halt ganz, ganz viel darüber, was es eigentlich braucht, um dieses Angebot überhaupt bereitzustellen. Und das bekommt man alles mit. Also von daher, wir sammeln gerade schon ganz, ganz viele Argumente, was man da alles bekommt als Mitglied. Aber vielleicht auch, wenn wir nochmal so auf den Gemeinschaftsaufbau gucken. Also wie vermittelt man denn jetzt das, was man da bekommt? Ne? Und dafür ist einfach die älteste App der Welt total zentral. Und das ist das persönliche Gespräch. Man muss eben als Anbieterin oder Anbieter auf die Leute zugehen und mit denen sprechen. Weil das, was wir hier alles so schön erzählen, was wir sagen, was du auch, Tobias, erzählst, das ist alles, was man nicht so in drei Sätzen irgendwo hinschreiben kann. So, das ist das Angebot, ne? Gurke für XY Euro, sondern da bekommt man viel, viel mehr, einen ganzen bunten Blumenstrauß von Dingen und Erfahrungen, Wissen und Dinge, die man da erleben und spüren kann. Und das geht eigentlich nur im persönlichen Gespräch. Deshalb ist im Gemeinschaftsaufbau das persönliche Gespräch wirklich mega krass zentral. Und alle Menschen, mit denen wir so zusammenarbeiten, die vielleicht vorher auch schon unternehmerisch tätig waren, müssen da umdenken lernen. Denn viele denken so in ihren Marketingstrukturen und überlegen sich dann, oh, soll ich dann jetzt noch so eine Facebook-Werbung schalten und Flyer drucken? Und dann, also ich brauche ja noch eine Internetseite und oh mein Gott, das ist ja alles so teuer und so weiter. Und ich muss dann zehntausende Menschen erreichen. Und so ist es halt nicht. Im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften muss man nicht diese mega große Anzahl von Menschen erreichen, sondern es reicht eben, weniger anzusprechen und dafür sich dafür Zeit zu nehmen und am besten in einem persönlichen Gespräch mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
Ja, das persönliche Gespräch ist eigentlich alles. Und ich glaube, deswegen ist auch dieses Medium des Podcasts so wichtig, weil wir in diesem Gespräch, das wir ja führen, ganz viele Dimensionen des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens vermitteln können, die in der Schriftform einfach begrenzt und limitiert sind. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir jetzt keine Edelfedern sind und sagen können, ich kann jetzt einen Text so schreiben, dass mein Gegenüber vor Begeisterung überschäumt, ja. Und der Podcast ist halt, glaube ich, ein ziemlich zentrales Medium. Und zum Beispiel, wie wir selber auch drüber nachgedacht haben, wie können wir Menschen dazu bringen, dass sie sich mit dem Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften auf eine Art und Weise beschäftigen, die zum Organisationsmodell passt. Ne? Und ein Buch ist einfach die größte Herausforderung bei einem Buch ist einfach, man liest es und man legt es weg, aber beginnt man wirklich zu handeln. Und deswegen hat auch hier diese Podcast-Gemeinschaft, also erstmal ist die Vermittlung über das Medium des Podcasts, basierend auf Sprache, älteste App der Welt, aber natürlich holen wir die Leute auch zusammen, ne, in regelmäßigen Zoom-Calls, um sie eben dabei zu unterstützen oder nochmal abzufragen, wo hakt's noch, was muss ich noch verändern, damit du Mitglied von einer gemeinschaftsbasierten Organisation sein kannst oder selber eine gründest. Ne?
Mhm. Jetzt sind unsere Podcast-Mitglieder ja schon, wie gesagt, Mitglied. Die wurden ja schon hier in die Gemeinschaft reingezogen, sage ich mal. Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt gemeinschaftsbasiert gründe? Wie finde ich denn da meine Mitglieder? Gut, mit einem Telefongespräch, aber ich kann ja schlecht alle meine Kontakte im Adressbuch abtelefonieren, oder?
Ja, zunächst mal, man hat ja meistens am Anfang, wenn man so ein Konzept entwickelt, schon mal erste Menschen im Kopf, die dazu als Mitglieder passen könnten. Das ist gut, dass man die im Kopf hat. Wir machen die Erfahrung, dass das meistens nicht diejenigen sind, die nachher auch tatsächlich Mitglieder werden, sondern meistens spricht man diese Menschen an und die kennen dann wiederum andere, die vielleicht gut dazu passen würden und so weiter. Das sprich, die ersten Menschen, die man anspricht und vielleicht sogar für seine Idee begeistert, die werden zu Multiplikatoren und sprechen dann wiederum andere Leute an und ne, so baut sich das nach und nach auf. Also dieses Bring-a-Friend-System im Prinzip. Irgendjemandem fällt immer jemand ein, der noch dazu passen könnte. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Anbieterin oder der Anbieter eben nochmal mit diesen potenziellen Mitgliedern spricht und wirklich schaut, springt dieser Funke über? Ist da die Begeisterung da für das Konzept? Und wir würden tatsächlich empfehlen, bei der Aufnahme erster Mitglieder Gerade, es hängt vielleicht auch ein bisschen vom Projekt ab, aber bei vielen Projekten lohnt es sich am Anfang wirklich streng zu sein bei der Aufnahme und nicht einfach nur Menschen anzuziehen und jeden aufzunehmen, egal ob man da auf einer Wellenlänge ist oder nicht, sondern wir würden echt empfehlen, Menschen aufzunehmen, die mindestens mal eine Kooperationsfähigkeit haben und sich solidarisch verhalten können, also die diese Grundbedingungen mal mitbringen. Es soll nicht daran scheitern, dass man irgendwie nicht die finanziellen Ressourcen dafür hat oder so. Also niemand soll bei solchen Projekten aufgrund von den Finanzen oder von sonst irgendwelchen Dingen einfach ausgeschlossen werden, wenn die Person richtig will. Also wenn die Person will und ist kooperativ und solidarisch, dann kann sie auch aufgenommen werden. Aber da sagen wir halt häufig, ne, sei strenger als jeder Rockerclub am Anfang bei der Aufnahme. Nimm halt niemanden auf, wo du schon Bauchschmerzen hast am Anfang und denkst, oh mein Gott, also das gibt nur Stress mit der Person. Dann ist das definitiv nicht die richtige Person für deine Gemeinschaft.
Und wenn ich dann die Leute gefunden habe, was ist dann der nächste Schritt? Dann habe ich ja immer noch kein Unternehmen eigentlich oder kein Projekt.
Ja, du hast ein Projekt, aber noch kein Unternehmen.
Ja, also wenn ich jetzt, ich habe die Idee, die Vision, alles umgesetzt, mein Konzept und habe, sage ich mal, 20 Leute zusammen. Ab wann, Tag X, drücke ich jetzt auf Start?
Also auf Start drückt man dann, wenn man genügend Leute hat, um alle Bedürfnisse decken zu können, die dieses Unternehmen hat. Und wenn man das Gefühl hat, dass man die richtigen Leute zusammen hat, dann empfehlen wir in der Regel, dass man dann eine Bieterrunde macht zur Finanzierung. Das ist auch so ein Punkt. Finanzierung ist in gemeinschaftsbasierten Wirtschaften in der Regel nicht das Problem. Und genau, dann macht man eine Bieterrunde und definiert die finanziellen Bedürfnisse für ein Jahr der Gesamtorganisation, also alle Betriebskosten werden einmal zusammengefasst und dann kann innerhalb der Bieterrunde jedes Mitglied seinen Anteil finden an den Gesamtkosten, die zum entsprechenden finanziellen Möglichkeiten passt. In der Regel geht man da immer von einem bestimmten Prozentsatz aus. Genau. Und dann gibt es eine Reihe von Bieterrunden und dann sind die Betriebskosten für das ganze zukünftige Wirtschaftsjahr gedeckt.
Genau, und in manchen Projekten merken wir, dass diese potenziellen Mitglieder, also die schon das Konzept toll finden, dass sie noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, bis dann die wirkliche Bieterrunde stattfinden kann, also bis sie sich wirklich committen, auf ein Jahr dabei zu sein. Und in solchen Fällen, also bei vielen Projekten, arbeiten wir mit sogenannten, wir nennen sie jetzt mal intern gesagt, Probetermine, wie man die dann nach außen hin nachher nennt, das ist vielleicht bei jedem auch ein bisschen anders. Aber wo die potenziellen Mitglieder einfach schon mal erfahren können, wie läuft denn dann so ein Termin ab? Also beispielsweise bei Jana und Paddy, ein pädagogisches Waldabenteuer oder so ein Waldabenteuertag. Wie läuft der denn genau ab? Wie fühlt sich das an? Wie sind die anderen Gemeinschaftsmitglieder? Ja, und in solchen Probeterminen, da würden wir empfehlen, dass die auch schon bezahlt sind. Und genau, da können die Mitglieder halt einfach mal reinschnuppern. Trotzdem auch für den Termin Verantwortung übernehmen, aber es ist halt noch vor der finalen Bieterrunde, wo dann der Start für das ganze kommende Jahr eingeläutet wird.
Das wäre auch so eine Frage, weil ich habe ja schon sehr, sehr viel Aufwand, bevor die Bieterrunde startet, wenn man jetzt mal den also die ganze Kommunikation, eventuelle Dinge, die ich schon mal vorbereite. Kriege ich dafür auch irgendwie einen Ausgleich?
Ja, also tatsächlich muss man sich mal vor Augen führen, dass man auch in der Marktwirtschaft vor der Gründung eines Unternehmens ganz schön viel zu tun hat. Also das ist jetzt gar nicht so, dass das jetzt nur im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften so wäre, sondern in der Marktwirtschaft nimmt man ja dann oft sogar noch Kredite auf, also hat schon die ersten finanziellen Verpflichtungen, hat vielleicht sogar schon, wenn man jetzt ein Restaurant gründen möchte in der Marktwirtschaft, ziemlich hohe Ausgaben und ziemlich lange Verträge, die einen sozusagen knebeln und man hat eine große Unsicherheit, ob man überhaupt nachher genügend Kunden hat, um das, was man anbieten möchte, so auch zu finanzieren. Beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften es ist so, dass man auch am Anfang etwas Aufwand hat. Ne? Man entwickelt sein Konzept, man steckt da Gedanken und Zeit rein und dann hat man eine Phase, wo man sehr viel in die Kommunikation mit potenziellen Mitgliedern geht, um seine Gemeinschaft aufzubauen, macht vielleicht erste Probetermine. Und dann ist es wichtig, dass man vielleicht auch für diese Phase etwas in sein finanzielles Bedürfnis eben einkalkuliert. Also, dass man auch das, was man alles vorher reingesteckt hat, mit einkalkuliert in die Finanzierung der Probetermine, aber auch vielleicht in sein Angebot, was danach dann für ein Jahr ausfinanziert ist. Dass man das einfach transparent macht, wie viel man schon reingesteckt hat und dass man dafür sich auch eine finanzielle Kompensation wünscht oder auch eine soziale Kompensation. Kann ja auch sein, dass die Mitglieder dafür noch irgendwelche Aufgaben dann übernehmen, um einem das weitere Vorgehen eben einfacher zu machen, wie zum Beispiel die Multiplikatorenfunktion, die wir vorhin angesprochen haben. Das sind alles solche Aspekte.
Also brauche ich, wenn ich gemeinschaftlich gründe, keinen KfW-Kredit?
Nee. Also wenn man jetzt ein bisschen theoretisch da reingeht, ist, warum braucht man eigentlich einen Kredit? Ja. In der Regel brauchst du ja einen Kredit, wenn deine Investitionen zunächst einmal deine Betriebskosten übersteigen und du am Anfang halt aber auch deine Betriebskosten nicht zwangsläufig gedeckt sind. Also zum Beispiel, dass du sagst, gerade in den ersten Jahren oder in den ersten Monaten deiner Selbstständigkeit wird da doch im Businessplan nicht davon ausgegangen, dass du tatsächlich deine Betriebskosten decken kannst. Und bei gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist es halt anderes. Alle Investitionen und alle Betriebskosten sind halt ab dem Punkt 1 dann gedeckt durch die Gemeinschaft. Und deswegen hast du keine Leihfinanzierungsprobleme. Und hast so diesen Druck halt eben auch nicht. Du baust halt ein Unternehmen auf, ohne dass du Kredite abbezahlen musst. Und dadurch bist du auch nicht in einem zwangsläufigen Wachstumszwang. Es ist vollkommen okay, eine Organisation zu haben, gemeinschaftsbasiert, die klein bleibt, weil sie eine optimale Größe erreicht hat. Du musst nicht wachsen. So. Weil du hast keinen Finanzierungsdruck, du hast auch keinen Druck über Kredite, die im Hintergrund laufen. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man überlegt, warum ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften eine besonders nachhaltige Organisation, weil sie eben nicht wachsen muss.
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
Das ist quasi eine Postwachstumsorganisation, könnte man sagen, ne?
Weil ich denke, davor haben viele Gründerinnen Angst, erstmal sich für mehrere Jahre oder Jahrzehnte zu verschulden, um dann ihre Idee zu verwirklichen.
Genau, und das ist eigentlich auch die eigentliche Realität. Also die meisten Leute, die gründen, verlieren am Anfang, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich begründet ist, aber in meinem Fall kann ich das auch sagen, verlieren erstmal Geld, bevor sie Geld verdienen. Ja? Und dann gibt es halt die Glücklichen, die irgendwann mal da wirklich ins Plus kommen. Ja, aber viele sind halt nicht diejenigen, es gibt genauso viele Leute, die sich eben scheitern und richtig bös scheitern. So, das gehört ja auch zur Wahrheit. Und woran du beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften scheitern kannst, ist, dass du nicht die Leute findest, die mitmachen, aber das war es dann auch. So. Im Grunde ist es wie so nochmal eine Absicherung, ne? Also wenn dein Ding nicht gut ist, dann findest du keine Leute und dann machst du es halt nicht. Ne?
Oder machst es anders.
Oder machst du es anders? Und so wie du die Leute findest, am Markt hättest du sie ganz Kredit aufgenommen, Hunderttausende von Euro vielleicht, und machst dann den Laden auf und hoffst, dass deine Idee gut war. Die Bank hofft auch, dass deine Idee gut war. Ja? Dein Partner hofft, dass deine Idee gut war. Vielleicht war sie nicht gut.
Mhm. Gehen wir mal davon aus, die Idee war super gut und man hat die Leute gefunden und die Bieterrunde ist erfolgreich beendet und es läuft jetzt an, das Projekt. Wie geht's denn dann weiter?
Also, wenn Menschen mit uns zusammenarbeiten, um ihr gemeinschaftsbasiertes Projekt auf die Beine zu stellen, oder auch egal, ob sie mit uns zusammenarbeiten oder nicht, aber wir freuen uns natürlich, wenn die Menschen einfach Teil des Mycelium-Netzwerks werden und bleiben, da wir ja eben ein Netzwerk und ein ganzes Ökosystem von gemeinschaftsbasierten Unternehmungen sind. Und wir verfolgen damit ein besonderes Ziel. Wir wollen ja eine neue Wirtschaft gestalten. Und dafür ist es wichtig, dass wir auch ganz, ganz viele dieser gemeinschaftsbasierten Unternehmen haben. Denn was dann passiert ist, Wir können uns gegenseitig Hilfestellung geben. Das heißt, wenn es mal in einem Unternehmen hakelt, wenn ein Unternehmen mal etwas Schwierigkeiten hat in der Gemeinschaft oder durch sonstige Dinge verursacht, was auch immer. Wir wissen es ja nicht, was da alles noch auf uns zukommt. Corona war ja auch etwas zunächst mal Unvorhergesehenes. Dann können wir uns aber gegenseitig Hilfestellung geben und uns einfach wieder gemeinsam auch weiterentwickeln. Und das nächste ist, die Idee, die wir haben, ist einen komplett neuen Allokationsmechanismus zu schaffen. Also das heißt, dass diese gemeinschaftsbasierten Organisationen sich natürlich auch zusammentun können und dadurch auch eine ziemlich große Stärke bekommen und zum Beispiel gemeinsam an, sagen wir jetzt mal, einen Hersteller oder einen Produzenten herantreten können und sagen können, hey, wir würden deine Jahresproduktion an XY abnehmen und ne, dadurch schaffen wir einen komplett eigenen Allokationsmechanismus, einen komplett gemeinschaftsbasierten, und es wäre sogar möglich, einen marktwirtschaftlich agierenden Produzenten oder Hersteller vom Markt zu nehmen, indem sich einfach viele gemeinschaftsbasierte, sagen wir mal, Food Co-ops zusammenschließen und diesem Marktteilnehmer ein Angebot machen. Und das ist was richtig Krasses, wahnsinnig Großes, und deshalb ist es wichtig, dass wir als Mycelium-Organisationen, als gemeinschaftsbasierte Organisation uns einfach zusammentun und da gemeinsam an einer großen neuen Wirtschaft feilen.
Ja, das war doch ein sehr schönes Schlusswort mit einem Ausblick für das, was noch kommen wird. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die jetzt Teil der Mycelium Podcast Gemeinschaft sind. Durch euch wird das Ganze hier möglich und es macht unglaublich Spaß, immer mehr Neues über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften zu lernen. Deswegen auch nochmal danke an dich, Michaela, und an dich, Timo.
Danke auch dir. Gerne.
Und bei euch bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Tschüss.